Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich darf ganz herzlich begrüßen den Körpersprache-Experten Stefan Werra. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ein Osttiroler zu Gast bei uns. Und wo geht Ihr Blick als Körpersprache-Experte, wenn Sie Menschen sehen, als erstes hin?
Also erstens freut mich der Osttiroler. Ja. So genau werde ich nämlich normal nicht begrüßt. So ein vergessener Winkel von Tirol. Also wohin geht der Blick? Gleich wie bei allen anderen Menschen. Das Erste, wo wir Menschen hinschauen, zu Frauen. Wo schauen Sie bei Männern als erstes hin? Männer. Wo schauen Sie bei Frauen als erstes hin? Nicht auf das, was immer wieder kolportiert wird, sondern auf die Umrisse. Wir schauen auf die Umrisse. Wir wollten ja wissen, ist das Tier groß und damit gefährlich oder ist es klein?
Also da merkt man schon, es geht tatsächlich zurück auf die Evolution, auch die Körpersprache.
Richtig, genau. Der Großteil unserer Körpersprache ist älter als der Mensch selbst. Das heißt, die Signale, die wir aussenden, hat jetzt nicht Facebook oder ein Smartphone irgendwie verändert, sondern das machen die Tiere. Jeder Hundebesitzer weiß das. Wenn der Hund nervös ist, dann spielt er mit der Zunge. Das machen wir Menschen auch manchmal, wenn wir uns unterlegen fühlen, legen wir den Kopf nach unten und zur Seite, das macht der Hund auch.
Und in Ihrer Biografie ist es so interessant, Sie sind ursprünglich gelernter Musiker, haben auch Schlagzeug studiert, sind Musikpädagoge. Wie kam denn dann, seit mehr als 20 Jahren beschäftigen Sie sich schon mit der Körpersprache, wie kam dieser Wechsel dann zustande?
Ne, man muss meine gesamte Biografie sehen, mein Papa ist Bildhauer und jetzt weiß ich noch, wenn wir so am Küchentisch gesessen sind und der Papa hat, oder wir haben, er hat eine Figur aus einem Akt, also einem Baumstamm zum Beispiel einen Akt gemacht. Ob jetzt die Hand so leicht vorm Gesicht ist oder ein wenig weg vom Gesicht ist. Das ist so eine kleine Bewegung, die man gar nicht beschreiben kann, nur sehen kann. Und das ist bei mir fruchtbar am Boden gefallen. Ich weiß nicht, da hat es hitzige Diskussionen bei uns am Tisch gegeben. Wir haben alle ein bisschen ein italienisches Temperament. Und dann habe ich mir sehr früh schon einmal gedacht, wenn es um den Körper geht, dann muss man sich mit dem Steuerorgan des Körpers beschäftigen, also dem Gehirn. Und daher kommt mein sehr naturwissenschaftlicher Ansatz. Da wird nichts psychologisiert, sondern nur, was ist evidenzbasiert. Und dann habe ich natürlich mich auch für Musik interessiert. Ich habe dann Musik studiert, aber eigentlich ist die Körpersprache die durchgängige Vertikale in meinem Leben. Und jetzt bin ich 45 und habe mich seit über 20 Jahren damit beschäftigt. Also man merkt schon quasi mein ganzes Erwachsenenleben.
Ja, und da gab es auch unterschiedliche Stationen. Sie haben auch als Verkaufstrainer in Unternehmen zum Beispiel gearbeitet. Da ist es ja auch so spannend, drauf zu gucken, wann entscheidet sich denn ein Kunde dafür, das Produkt zu kaufen oder nicht? Können Sie das anhand der Körpersprache ablesen?
Also das ist schlecht recherchiert. Das ist von Wikipedia.
Ja,
und Wikipedia ist ganz eine schlechte, genau. Also ich habe das bei Wikipedia schon beantragt. Das ist falsch. Und Wikipedia hat gesagt, nein, das ist richtig. Dann sage ich, Moment, es geht um mich, ja. Und sie sagen nein, weil Wikipedia generiert die Inhalte, wie oft sie im Internet zitiert werden. Wenn wir jetzt da wieder drüber reden und jemand zitiert daraus
dann
wieder,
findet
Wikipedia wieder eine Bestätigung. Deswegen, ich dränge darauf, nur jene Themen in Wikipedia zu suchen, die so bekannt sind und so groß sind, dass falsche Informationen durch die Masse einfach weggefiltert werden. In meinem Fall hat selbst Wikipedia nicht darauf reagiert. Ich habe ein Trainingsinstitut gehabt. Ich habe da Trainer gehabt, die für mich herumgefahren sind in Unternehmen und das gemacht haben. Aber ich habe mich immer mit der Körpersprache beschäftigt.
Aber dann ist es ja doch nicht so falsch, wenn Sie so ein Verkaufstraining gemacht haben.
Ja, nein, Moment, das ist falsch. Ich habe keine Verkaufstrainings gemacht. Das ist
ein Institut dafür?
Nein, da habe ich auch nur die Trainer vermittelt. Da muss man aufpassen, ob jemand das wirklich kann. Aber jetzt komme ich zur Frage. Ja? Ich wollte jetzt nur mal zu Wikipedia was sagen.
Mach mal so, die Frage beantworten
genau.
Wir gleich. Nämlich bei einem Kunden, der vielleicht willig ist, etwas zu kaufen. Woran erkennen Sie das, ob er tatsächlich kaufen wird oder nicht? Das lässt sich an der Körpersprache herauslesen.
Das ist eigentlich ein Blick auf uns selber. Und zwar, wenn wir was haben wollen, dann machen wir das wie die Kinder. Unsere Sinnesorgane wenden sich dem neuen Produkt, der neuen Dienstleistung zu. Das ist auch nicht nur beim Verkaufsgespräch, aber wenn wir ein Geschenk bekommen und das gefällt uns so wahnsinnig gut, dann wollen wir es wie die Kinder anfassen. Wir schütteln manchmal dran, wir schauen es von allen Seiten an, wir wollen Kontakt einfach herstellen. Natürlich im Erwachsenenleben sind wir ein bisschen zurückhaltender, machen es ein wenig eleganter, aber trotzdem die Distanz wird verringert, der haptische Reiz, also das Anfassen ist wahnsinnig wichtig von allen Seiten. Und dann stellt man schon manchmal Fragen, wie wenn man es schon selber besitzen würde. Ja? Wenn das Gerät dann bei mir daheim steht, wann muss ich denn das erste Service machen? Und so? Das sind schon so Signale, wie es eigentlich uns gehört. Und das kann man von den Kindern wahnsinnig viel lernen.
Ist das Verkaufsgespräch dann im Grunde noch nötig? Klingt ja fast so, als sei es überflüssig.
Ja, das stimmt eigentlich. Und das kennt man ja, wenn man manchmal Verkäufer trifft, die einen zulabern mit Informationen. Man will gar nichts mehr wissen. Man will nur das Ding endlich mit nach Hause nehmen. Und das stimmt, ja. Eigentlich geht es ja darum, wenn unsere Emotion erfüllt ist, und ich bin ja selber oft Kunde, ja, wenn ich etwas unbedingt haben will und eine große Freude haben will, dann gebt mir es doch, darf ich doch, es ist doch mein Leben, ja, egal was es jetzt ist, ob es nur eine Zeitung ist oder ob es nur ein Magazin ist oder ob es ein neues Smartphone ist, wenn man Freude damit hat, dann ja.
Sie sagen, die erste Entscheidung ist immer die mächtigste. Ein Auszug aus Ihrem neuen Buch, Leithammel sind auch nur Menschen, da haben Sie sich mit den Politikern, mit den Mächtigen der Welt befasst. Was ist denn, wenn dieser erste, Sie meinen ja auch den ersten Eindruck damit, mit der ersten Entscheidung, wenn der jetzt schlecht gelaufen ist, wie schwer ist es, den wieder gerade zu rücken?
Naja, also den ersten Eindruck kann man überhaupt nicht auslöschen, man kann ihn nur überlagern. Und da hat ja Arthur Schopenhauer, das ist übrigens ganz ein wichtiger Deutscher, ja, der hat Mitte des 19. Jahrhunderts schon gesagt, wir Menschen haben Gott sei Dank etwas zur Verfügung. Wir können unseren ersten Eindruck überprüfen. Und er hat gesagt, aber wenn wir das nicht machen, dann unterscheiden wir uns vom Tier nicht mehr. Weil wir eben dieses reflektieren können. Aber es ist so gleich eins, wenn wir den ersten Eindruck, wenn der, nehmen wir an, die Kollegin, neue Kollegin in der Firma und wir denken uns, was ist das für eine blöde Kuh? Dann kommen wir aber drauf, die ist fleißig, ist pünktlich, gute Ausbildung hilft immer. Dann werden wir nach Tagen und Wochen draufkommen, ja, ich habe mich in meiner Ersteinschätzung ihr gegenüber getäuscht. Aber wehe, sie macht einmal einen Fehler. Dann sagen wir sofort, ich hab's ja gleich gewusst. Und der Grund dafür ist, weit zurück in der Evolution zu suchen.
Nämlich?
Das war so, wenn ein Säbelzahntiger kommt, dann haben wir einmal von den Eltern und von der Umgebung gelernt, es ist gefährlich, weil alle gemacht haben, Wah! Und so, ja. Dann haben wir gelernt, ui, wir sollten, jetzt haben wir einmal gelernt, alles, was ausschaut wie Säbelzahntiger, ist negativ zu bewerten. Wir konnten jetzt nicht beim nächsten Säbelzahntiger uns denken, vielleicht ist der ganz anders. Nein, wir mussten dabei bleiben.
Und gibt es auch in der Politik jemanden, den Sie gleich herausgreifen könnten, wo Sie sagen, oh, der hat erstmal einen schlechten Eindruck hinterlassen und hat den dann aber auch vielleicht durch eine Arbeit an der Körpersprache revidieren können?
Grundsätzlich ist es so, dass der erste Eindruck von Politikern immer abhängig ist, was erwarte ich mir als Wähler von ihm da oben. Und diesen ersten Eindruck zu revidieren oder umzudrehen, ist wahnsinnig schwierig.
Da ist die Erwartungshaltung so entscheidend.
Ganz genau.
Wenn Sie Angela Merkel 2005 betrachtet haben, als sie Kanzlerin wurde und heute, welche Unterschiede stellen Sie in der Körpersprache fest? Sie setzen sich jetzt gerade schon ganz ordentlich hin. Jetzt geht's zur Politik, muss man da anders sitzen?
Nein, gar nicht. Nicht dramatische Unterschiede. Es wird immer kolportiert, sie würde jetzt lockerer werden und so weiter. Und das stimmt auch in Nuancen. Aber man muss eines wissen, der Grundduktus in der Körpersprache bleibt bei jedem Menschen gleich. Der ist nämlich schon vorgeburtlich festgelegt. Das ist, man nennt es meistens Temperament. Die große Veränderung bei Angela Merkel war am Sprung von den 90er Jahren zu den Nullerjahren, wie sie dann Kanzlerin geworden ist, noch einmal besonders stark. Da wurde ihr wohl klar, dass die Haltung ganz viel aussagt. Ich habe im Buch ganz spannende Bilder drinnen, wo man in den 90er Jahren sieht, dass sie ihre Hände und Arme und alles nach unten hängen lässt. Jetzt gibt es ein Gesetz in der Körpersprache, das sagt, alle Linien, die nach unten gehen, die sich also der Schwerkraft ergeben, das strahlt weniger Energie aus, weil wir weniger Energie investieren müssen. Das kennt man, wenn man in der Früh ganz müde ist, schaut man so rein, ja. Und je mehr man Energie investiert, desto mehr gehen die Linien nach oben. Augenbrauen, Mundwinkel, Hände, Arme gehen nach oben. Und was Merkel jetzt macht, besonders mit ihrer Raute, ist, sie hält ihre Hände vorm Bauch und damit muss sie mehr Energie investieren, als dieses Lasche nach unten hängen lassen.
Glauben Sie, die Raute ist also ein antrainiertes Coaching-Thema bei ihr gewesen?
Also die Raute, das hat sie sogar selber gesagt, die Raute, da hat ihr jemand mal gesagt, sie solle die Hände nicht so lasch nach unten hängen lassen. Dass es genau die Raute ist, ist, glaube ich, ihrer mangelnden Variabilität zuzuschreiben. Und zwar die Hände vorm Bauch zu halten, das ist ja nichts Außergewöhnliches, das macht jeder Fernsehmoderator. Wenn man das heute im Fernsehen anschaut, sieht man das, jeder macht das. Sogar jeder Wettermoderator macht das. Was sie aber macht, ist, sie berührt ihre Fingerspitzen ganz sanft bei der Raute, selbst wenn es ganz stressig ist, wenn sie vom Seehofer angeschossen worden ist, vom Putin, vom Trump. Und das lässt bei Angela Merkel auf einen niederen Cortisolspiegel schließen.
Ach, inwiefern das denn?
Ja, Cortisol ist unser Stresshormon. Es wird in der Nebenniere synthetisiert und wenn es ganz stark in unserem Körper zirkuliert, zupfen wir an den Fingern herum, wir kneten ein wenig herum aus Nervosität. Sie aber nicht. Und das ist interessant, das lässt zwei Schlüsse zu. Das erste ist, sie wirkt damit souverän. Das heißt, sie ist noch nicht da, wo man nervös wird. Sie ist noch nicht am Limit. Das Zweite aber ist, sie wird damit mit dieser Haltung keine Euphorie erzeugen. Und ich glaube, das fällt ihr jetzt gerade ein wenig auf die Füße, dass sie mit dieser statischen Haltung, die nie verändert wurde, sondern seit über 10 Jahren einfach eine Raute ist, so wenig Variabilität zeigt, dass sie uns nicht mitreißt.
Sehen Sie denn da beispielsweise, Sie haben ja auch gerade vor Wahlkämpfen Politiker ganz besonders beobachtet, da geht es ja um den Machterhalt. Agieren Politiker dann anders, weil es ihnen bewusster ist, jetzt geht es um mehr, da könnte ich mehr Energie investieren?
Die Untalentierten agieren da etwas bewusster mit ihrer Körpersprache, weil da wird ihnen wohl meistens, und Achtung, von Medientrainern gesagt, und jetzt muss man wissen, Medientrainer kennt sich vielleicht aus mit der Körpersprache in Medien. Jetzt muss man aber wissen, wenn man vor einer Kamera sitzt, sollte man sich nicht so viel bewegen, weil die Bewegungen ungleich größer wirken. Wer aber bei einer Diskussion ist, wer aber bei einer Wahlveranstaltung ist, der braucht eine unglaublich große Körpersprache, weil er viel Menschen erreichen muss und nicht nur eine Kamera erreichen muss. Und da kriegen sie dann manchmal Tipps und dann wirken sie wahnsinnig ungelenk. Am meisten gewinnen immer jene Politiker, die authentisch bleiben, wo man genau merkt, der ist so, wie er ist. Bestes Beispiel Donald Trump.
Und bei ihm erwähnen Sie die Gesichtsdisco. Was meinen Sie damit?
Er verzieht ja sein Gesicht oft so exaltiert, ja, so richtig. Er zieht herum und Mund auf und zu und so. Das macht er sehr oft. Und es ist ja grundsätzlich was Gutes, wenn wir Reaktion auf jemand anderen zeigen, man erzählt jemandem was und der sagt, ah, wirklich? Und der reißt die Augenbrauen um, ist das ja gut. Das Problem bei ihm ist, er macht es anlassbezogen. Also er macht es nicht anlassbezogen. Das heißt, er verzieht sein Gesicht und das hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun und das hat wohl mit seiner geringen Propriozeption zu tun.
Bedeutet?
Selbstwahrnehmung. Proprio, Selbst und Zeption ist die Wahrnehmung. Das heißt, sich selber zu spüren. Das machen wir alle. Ja? Wenn wir in einer beklemmten Situation sind, dann kann sein, dass wir uns über die Oma-Arme streicheln oder über die Oberschenkel streicheln. Wir riechen an uns selber. Das heißt, wir halten die Hand vor den Mund und riechen uns damit selber. Wir stellen Bezug zu uns selber her und das gibt uns Sicherheit. Und das kann jetzt jeder mal versuchen, wenn er nur hergeht und sein Gesicht ganz stark verzieht, während er einfach nur ruhig ist, dann wird er merken, er spürt plötzlich sein ganzes Gesicht. Und weil er eine geringe Selbstwahrnehmung hat, das erkennt man bei seinem Händeschütteln auch, will er wohl damit Bezug zu sich selber herstellen. Es gibt ihm wahrscheinlich ein Gefühl von Sicherheit.
Und Sie beschreiben auch, dass er eine kindliche Körpersprache hat. Inwiefern das denn?
Und da können wir alle von ihm lernen. Und zwar, sie ist ungehemmt. Ich zitiere im Buch eine Studie von ABC und Wall Street Journal. Das sind jetzt nicht Medien, die man den Republikanern zuordnen würden. Und genau die haben herausgefunden, dass, wenn man Wählerinnen und Wähler fragt, dass die Hillary Clinton weniger glaubwürdig angesehen wird als der Donald Trump. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber die hätten mich fragen sollen, das ist nur, wer Glaubwürdigkeit mit Sympathie verwechselt. Glaubwürdigkeit heißt, ich kann den Menschen einschätzen. Ich weiß genau, wie der tut und wie er ist und er ist sozusagen authentisch aggressiv, aber immer nur authentisch. Bei der Hillary Clinton tun wir uns da schwerer. Die ist so kontrolliert und so elegant und so aufrecht und so, dass man einfach aufpassen muss, ist sie tatsächlich so, wie sie ist? Oder kann ich da nicht hinter die Kulissen schauen? Und bei Donald Trump ist das ganz klar, wie er ist.
Glaubwürdigkeit ist ja ein ganz großes Thema in der Politik. Wenn wir jetzt mal auf Ihr Land schauen, auf Österreich. Sie haben sich natürlich auch den jüngsten Bundeskanzler Europas angeschaut und Sie sagen, er hat eine alte Körpersprache. Wie ist das zu verstehen?
Ja, ist sogar weltweit. Das jüngste frei gewählte Regierungsoberhaupt mit 31 Jahren war der Kanzler. Es ist, weil wir so wenig sind in Österreich. Wir müssen schon die Jugendlichen ins Kanzleramt schicken. Interessant ist, er wirkt jung und damit suggeriert er auf der Oberfläche, mit mir wird alles neu. Aber wenn man seine Körpersprache anschaut, ist er im Buch der die ältesten Signale aussendet. Und zwar, da gibt es zwei Kenngrößen. Die erste Kenngröße ist die Frequenz in der Körpersprache. Die zweite Kenngröße ist die Amplitude. Frequenz ist das Tempo, Amplitude ist der Umfang. Jetzt muss man wissen, Babys haben eine extrem hohe Frequenz, die bewegen sich wahnsinnig schnell und große umfangende Bewegungen, die lutschen sogar an ihren Zehen. Je älter wir werden, desto mehr reduzieren wir die Frequenz, wir werden langsamer und den Umfang. Stellen wir uns eine 85-jährige Frau, einen alten Mann vor, die sehr langsam, sehr kleine Bewegungen. Wenn wir jetzt den Sebastian Kurz anschauen, der schaut aus jung, 31 Jahre, aber seine Körpersprache ist sehr niederfrequent, sehr langsam und ganz kleine Bewegungen. Er wirkt also alt. Und Alter verknüpfen wir mit Weisheit, mit Vertrauenswürdigkeit und mit Erfahrung.
Und bei ihm ist es so, dass er, wenn er Politiker begrüßt, oft auch an deren Oberarm greift. Was hat diese Geste auszusagen?
Grundsätzlich ist es so, dass Menschen, die noch die zweite Hand dazu nehmen, den anderen anfassen, das Bedürfnis nach Kontakt haben. Wir dürfen es nicht sofort negativ einordnen, der will damit etwas erreichen. Na, wenn wir jemanden umarmen, dann umarmen wir ihn auch mit beiden Händen. Aber er geht tatsächlich her und stellt sehr engen Kontakt her. Allerdings, genau hinschauen, nur mit dem Oberkörper. Wo wirkliche Nähe im Leben passiert, ist nicht im Oberkörper, sondern es ist im Hüftbereich. Also, wenn man seine Kinder umarmt, dann umarmt man sie auch und hat keine Hemmungen, in der Hüfte nahe zu kommen. Auch den Ehepartner, zumindest in den ersten Ehejahren, ja, umarmt man und ist nahe bei der Hüfte. Kurz, beugt sich nach vorne, lässt die Hüfte weit hinten, begrüßt mit der Hand, kommt mit dem Kopf nah, fasst vielleicht sogar noch an den Oberarm, aber die Hüfte bleibt weit weg. Er wirkt immer distanziert.
Wo lauern die Fallen in der Körpersprache, wenn heute Nachmittag der chinesische Staatspräsident Xi auf den französischen Präsidenten Emmanuel Macron trifft? Diese Frage kann unser Gast beantworten, Stefan Werra als Körperspracheexperte. Ich glaube, die sind sich sehr gegenteilig in der Körpersprache, oder?
Und zwar in den zwei Kenngrößen sind sie sich gegenteilig. Stimmt völlig. Und zwar in der Frequenz. Emmanuel Macron ist einer der hochfrequentesten. Hochfrequent heißt ganz schnelle Bewegungen. Wenn der spricht, dann ist wirklich ein Enthusiasmus. Interessant ist ja, er hat gesagt, im Wahlkampf hat er gesagt, die Leute werden vergessen, was ich gesagt habe. Aber sie werden merken, dass ich hungrig bin. Und wenn wir heute an den Macron denken, inhaltlich wissen wir wahnsinnig wenig. Wir wissen, es gibt Unruhen und so weiter, aber wir haben ein Image von ihm. Und das Image ist wohl des Schnellen, des Machers. Vielleicht ist er für manche zu schnell, vielleicht ist er nervig für manche, das kann alles sein. Aber diesen Tatendrang, den zeigt er mit der Körpersprache ganz anders wie Xi Jinping.
Die Proteste in Frankreich sind natürlich gerade auch da, aber das ist jetzt gerade ein anderes Thema. Wenn wir auf diese Begegnung gucken, heute Nachmittag findet sie statt. Was glauben Sie, wie wird das auch kontrovers für die beiden sein, sich da aufeinander einzustellen?
Körpersprachlich wird es aus meiner Sicht sehr harmonisch abgehen, weil Emmanuel Macron ist einer der geschicktesten Körpersprecher, die es in der Spitzenpolitik gibt. Und er weiß, wie er auf andere Menschen zugehen muss. Er war auch der Erste, der Donald Trump vorgeführt hat, und zwar nur mit seiner Körpersprache. Der NATO-Gipfel war, er geht auf die NATO-Spitzen zu, geht nicht auf den Stoltenberg zu, sondern geht auf Donald Trump zu. Donald Trump freut sich über diese Ehre, dass er bevorzugt wird, breitet die Arme aus, wenige Schritte davor, schlägt Macron einen Haken und geht auch nicht zu Stoltenberg, sondern geht zu Angela Merkel. Danach wendet er sich wieder Trump zu, aber er bleibt beim Stoltenberg stehen. Und so hat er ihn einfach mit seiner Körpersprache sozusagen links liegen gelassen, ohne ein Wort zu sagen. Und da muss man einfach sagen, das war der erste öffentliche Auftritt von ihm nach der Wahl. Muss man sagen, er weiß genau, dass die nonverbale Kommunikation für die Weltbevölkerung eine stärkere Aussage trifft als die Worte.
Aber die nonverbale Kommunikation ist ja jetzt gerade auch bei dem chinesischen Staatspräsidenten nicht besonders ausgeprägt. Beim Lächeln, da sind nicht einmal mehr häufig die Zähne zu sehen. Wie ist der denn auch einzuordnen?
Also Xi Jinping ist sehr schwer einzuordnen für uns. Wenn man nämlich betrachten, rein objektiv muss man sagen, er ist einer der mächtigsten Menschen, wahrscheinlich mächtiger als Donald Trump. China kauft sich gerade in der ganzen Welt ein, nicht zuletzt auch in Deutschland. Es tut uns allerdings, fällt uns wahnsinnig schwer, ihn wirklich in seiner Macht einzuordnen, denn der Trump, der schaut aggressiv aus, wirkt aggressiv und agiert auch aggressiv. Das Bild ist so stimmig, dass es leicht fällt. Xi Jinping agiert aggressiv, aber er schaut unglaublich nett aus. Ich habe so geschrieben im Buch, er wirkt irgendwie so wie der nette Apotheker von nebenan, der einer älteren Dame den Beipackzettel erklärt. Es ist immer der Ansatz des Lächelns zu sehen. Und zwar nicht so offen, genau wie Sie sagen, der Mund ist noch geschlossen, aber es ist immer ein leicht lächelndes Gesicht. Er hat eine leicht gebeugte Haltung. Es lässt ihn weit älter erscheinen, als er ist. Seine Bewegungen sind sehr klein, selbst wenn er angeschossen wird. Und da gibt's ganz eine tolle Bilderserie im Buch. Er wird angeschossen von einem Journalisten. Xi Jinping lächelt das einfach nur weg und er sagt gar nichts darauf, weil er weiß ganz genau, momentan sich aufzuregen, verringert meine Alpha-Qualitäten.
Ist das auch etwas, sich klein zu machen? Also es gibt ja gerade auch im asiatischen Bereich diese höfliche Verbeugung, wo man sich automatisch dem Gast gegenüber erstmal unterordnet. Ist das eine bewusste Strategie?
Das machen wir alle. Das ist ein Klischee, dass das nur die Asiaten machen, wird immer wieder kolportiert. Jeder Mensch, der einen anderen begrüßt, nickt kurz mit dem Kopf. In Asien wird es ein wenig deutlicher gemacht. Das stimmt. Also sagen wir grundsätzlich, wir Menschen haben in der Evolution gelernt, zeig dem anderen, du erhebst dich nicht über ihn. Das ist enorm wichtig. Und kulturell muss man sagen, es gibt ein paar Unterschiede. Aber das, was uns verbindet, ist weit größer. Wir mögen vielleicht die Worte vom Xi Jinping nicht verstehen, aber ob er seine Worte aggressiv oder sympathisch meint, das sehen wir immer an der Körpersprache.
Ja, aber wir werden es dann an den Ergebnissen ablesen können,
absolut,
die dann
genau.
schlussendlich kommen.
Aber das Entscheidende ist, wie ist die Erwartung? Wenn jemand schon ins Telefon reinbrüllt, dann erwarten wir, dass die Worte auch aggressiv sind. Wenn jemand aber nett etwas rein sagt, dann können wir auch Unangenehmes besser nehmen. Und das ist vielleicht ein Tipp für alle. Ja? Achte auf deine Frequenz. Ja? Wenn du die ganze Zeit schon so hektisch bist, dann wirkst du ungeduldiger, aber auch energetischer.
Sie haben 7 Weltpolitiker in Ihrem neuen Buch analysiert. Theresa May war nicht mit dabei. Warum?
Ja, da haben wir lang drüber diskutiert, aber es gibt 2 Kriterien. Das erste ist, der Mensch sollte weltpolitisch eine Rolle spielen. Das tut Theresa May definitiv. Aber wir wollten auch sicher gehen, dass der Politiker, die Politikerin zu Erscheinen des Buchs auch noch an der Macht ist. Und da waren wir, der Verlag und ich uns nicht mehr so sicher.
Ja, aktuell steht sie sehr unter Druck und könnte zum Rücktritt gezwungen werden. Da gibt es Spekulationen. Können Sie diesen Druck in Ihrer Körpersprache ablesen?
Ja, völlig. Also Theresa May zeigt niemals wirklich eine entspannte Körpersprache. Jetzt muss man sagen, ja, ihre Zeit ist nicht entspannt. Das zeigt aber auch, sie ist nicht souverän. Sie steht nicht über den Dingen, weil man muss immer wissen, es ist ein großes Thema. Da geht es um die Zukunft Großbritanniens, aber das wird man nur schaffen, wenn man über den Dingen steht. Das heißt, wenn man es auch mal dazwischen schafft, ganz normal mit den Leuten zu sprechen, und diese Analyse dürfte auch zutreffen, wie man jetzt hört in den Medien, scheint sie auch die nahestehenden Personen zu vergrämen. Es fehlt einfach die Souveränität, und es endet dann nur mehr im Sesselkleben. Da verliert man dann völlig den Gesamtblick. Vielleicht ein Tipp für alle. Wenn man in der Firma ist und man hat ein Projekt abgeschlossen und der Chef belobigt alle, aber er vergisst den eigenen Namen, dann ist jetzt die Frage, was mache ich? Jetzt könnte ich natürlich ausflippen und sagen, Chef, Sie haben mich vergessen. Dann habe ich inhaltlich recht gehabt mit meinem körperlichen Aufregen. Aber ich habe damit meine Alpha-Rolle aufgegeben. Ein Alpha regt sich erst dann auf, wenn das große Gesamte in Gefahr gerät. Es ist kränkend, wenn man nicht gelobt wird, aber das Projekt läuft trotzdem weiter. Und bei Theresa May ist es so, sie denkt offensichtlich zu viel an ihre eigenen Agenten, an ihr eigenes Thema, an ihr eigenes Willen durchsetzen, als das Gesamte zu sehen. Sie hat zur EU keinen Zugang mehr, in London schon lange keinen Zugang zu ihren Kollegen mehr. Also da müsste man eigentlich mal das große Gesamte sehen.
Ja, Sie sprechen da die innere Gelassenheit, die es eben auch braucht, wenn man eine mächtige Position innehat. Wer bringt die denn mit? Haben Sie da Kandidaten ausmachen können?
Ja, die innere Gelassenheit, die findet man sowohl rechts als auch links. Vielleicht ein Negativbeispiel, das ist Donald Trump, die hat er nicht. Er verliert sofort die Alpha-Rolle, wenn er persönlich beleidigt wird. Und da muss man sagen, persönliche Beleidigungen tun vielleicht weh, aber sie tun nichts zur Rolle des amerikanischen Präsidenten. Ganz anders Emmanuel Macron, der ist vor 1,5 Monaten von Italien schwer beleidigt worden. Und er hat nicht darauf reagiert. Das hat die Italiener so zornig gemacht, dass sie gleich nochmal beteiligt haben, die Regierung, die italienische Regierung, bis ein Journalist ihn gefragt hat, ja, sie sind gerade mehrfach beleidigt worden von Italien. Und er hat nur gesagt, wir haben Wichtigeres zu tun. Und damit hat er etabliert, es geht nicht um mich, sondern es geht um was Größeres. Das kann ich jedem nur mitgeben in seiner Karriere.
Ja, Sie können wahrscheinlich vielen Menschen etwas mitgeben, was wichtig ist in der Körpersprache, wenn Sie da auch Ihre Vorträge halten. Was ist so eine Hauptbotschaft, mit der die Menschen dann anschließend auch rausgehen und sagen, ja, das probiere ich gleich mal umzusetzen innerhalb meiner Körpersprache?
Ich erzähle eine ganz spannende Geschichte bei den Vorträgen. Und zwar, es geht darum, dass Menschen alle eine Persönlichkeit mitbekommen haben, eine Körpersprache mit von Geburt an. Jeder, der 2 Kinder hat, weiß, jedes Kind, gleiches Elternhaus, gleiche Umgebung, ist ein wenig anders. Und es ist ganz persönlich. Und wir sollten das in uns wachsen lassen. Nicht unterdrücken, nicht aufpassen, wo mache ich einen Fehler, sondern vielmehr wieder zulassen. Und wenn du deine Persönlichkeit, dein Temperament, vielleicht bist du die volle Ullknudel, vielleicht bist du der laute Mensch, der für Spaß sorgen kann, dann wollen die Menschen das von dir. Vielleicht bist du der zurückhaltende Mensch, der sich nicht schnell aufregt, der aus der zweiten Reihe mal alles anschauen will mit einer sehr stabilen Körpersprache. Die Menschen wollen genau das von dir. Wenn jetzt die Ullknudel versucht, ruhig zu sein, und der Ruhige versucht, ein wenig Ullknudel zu sein, verliert er beides.
Und das kann man dann auch wieder auf die Mächtigen sicherlich beziehen. Und da geht es auch darum, man bemüht das Wort so häufig, die Authentizität, also die Echtheit. Aber die ist schon entscheidend auch in der Körpersprache,
die
oder?
Die ist völlig entscheidend. Und all along gewinnen nur die, die wirklich echt sind. Die Menschen wirklich emotional erreichen. Wenn man keine Strategie mehr außen herum hat, wirkt der Mensch dann immer noch. Ich sage immer, wenn ich einen Politiker um 22.30 Uhr auf einem kleinen Regionalbahnhof auf der Bank am Bahnsteig sitzen sehe, hat der dann eine Ausstrahlung, hat das nicht. Und das ist jetzt die Hausübung für alle zu Hause. Überleg mal, wer von den Spitzenpolitikern würde denn auf dieser Bank am Bahnhof noch wirken? Hat der dann, wo du denkst, boah, irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, aber irgendwie denke ich mir, ist ein spannender, attraktiver Mensch. Oder denke ich mir, ich würde bei dem vorbeigehen und würde ihn nicht mal wahrnehmen. Und genau das ist das Charisma, was wir eigentlich von einem Alpha-Tier haben wollen.
Stefan Werra, Sie sind nicht nur viel mit Vorträgen unterwegs, sondern Sie arbeiten auch für Hospiz und arbeiten mit Autisten zusammen. Wie ist diese Zusammenarbeit entstanden?
Die Leute sind auf mich zugekommen, weil sie einfach merken, dass meine Arbeit nicht dieses bruchstückhafte Einzelsignaldeuten ist, was nicht nur wissenschaftlich völliger Humbug ist, sondern dass der gesamte Körper immer betrachtet werden muss. In der Medizin spricht man von Synkinesie, das heißt, der Körper ist einfach ein System. Und wenn man mit Autisten spricht, dann nützt es auch nichts, wenn man denen Einzelsignale mitgibt. Ja? Sondern sie müssen lernen, das Gesamte zu betrachten. Und da arbeite ich mit ihnen. Und Autismus ist ja etwas sehr Vielschichtiges. Da gibt es ja nicht diese eine Art. Ja, und in Hospizen, da geht es einfach darum, dass man vor allem den Menschen, die mit den sterbenden Menschen arbeiten, es sind auch zum Beispiel Kinderhospize, einfach mitgibt, dass die Zeit, die Menschen noch bei uns sind, dass die eigentlich Leben verspüren wollen. Und wenn man Aristoteles betrachtet, der hat gesagt, ins Eidos kommt etwas nur über die Kinesis. Das heißt, lebendig wirkt für uns etwas nur, wenn es sich bewegt. Dass man den Leuten einfach mitgibt. Und wenn du in das Zimmer zu dem älteren Menschen oder zu dem Kind reingehst, heb die Augenbrauen. Weil das Augenbrauen allein, das Heben, das wirkt so lebendig. Wenn dein Partner heute am Abend nach Hause kommt, heb auch die Augenbrauen und sag, ah, du bist. Und nicht, ah, schon wieder da. Sondern die Lebendigkeit passiert mit der Bewegung. Wenn ich jemanden sehe, dann merkt der andere, ich wurde wahrgenommen.
Und Sie haben ja offensichtlich dann auch keine Berührungsängste. Das hätten vielleicht viele andere Menschen. Was steckt denn bei Ihnen da für eine Motivation drin, dorthin zu gehen?
Ja, ich meine, das war jetzt, glaube ich, das Entscheidendste. Das Gefährlichste ist, dass wir dem Tod nahe kommen und sofort in diese Mitleidskörperhaltung, in diese salbungsvolle Körpersprache. Entschuldigung, die leben noch, ja? Trag ihnen nicht noch mehr Tod rein.
Sich auf Augenhöhe begegnen.
Sich auf Augenhöhe begeben und da kann man Spaß haben. Ich habe für die Kinder, Schweizer Kinderkrebshilfe da mit den Jugendlichen gearbeitet. Ich meine, wir haben eine riesengroße Gaudi gehabt, auch wenn es mit manchen zu Ende gegangen ist. Und ich glaube, das gebe ich den Leuten mit, immer respektvoll. Weil ich habe mit dem Professor Watzke, das ist der Leiter der Palliativmedizin, bei einer Ärztefortbildung Vorträge gehalten, er und ich. Und er kommt dann zu mir her. Ich habe sehr unterhaltsam auch vor Palliativmedizinern über die Körpersprache gesprochen. Und er kommt her und sagt, ja, das war genau das Richtige. Weil weißt du was, hat er zu mir gesagt, am Ende des Lebens bleiben genau zwei Dinge übrig. Eine wohlwollende Berührung und ein wohlmeinendes Lächeln. Und wenn mir heute jemand daherkommt und sagt, na ja, jetzt ist Lächeln nicht angebracht, dann sage ich, pass einmal auf, wenn es beim Sterben angebracht ist, was willst du mir jetzt irgendeine Situation bringen, wo es Lächeln nicht angebracht wäre? Nicht das Zynische, das Überhebliche, sondern wirklich dieses Wohlmeilende, dieses einladende Lächeln.
Und es gibt vermutlich auch keine Situation im Leben, wo Körpersprache nicht stattfindet.
Völlig richtig. Und jetzt muss ich auch was sagen, weil immer wieder gesagt wird, ja, diese Selbstoptimierer, ich arbeite mit so vielen Menschen, die ihren Körper nicht selbst optimieren können. Und die wären alle dankbar, wenn sie ihre Augenbrauen heben könnten, wie wir das können, wenn sie lächeln könnten, wenn sie ein wenig Gestik und Einladung zeigen würden. Die wären dankbar. Aber wir in unserer Sättigung denken uns, na, das mache ich jetzt nicht. Ich glaube, wir haben einen gesunden Körper mitbekommen, die allermeisten von uns, und es ist unsere Verantwortung, aus dem das Beste rausholen. Ich betrachte meinen Körper als Geschenk. Und es ist für mich ein Respekt diesem Geschenk gegenüber, dass ich mich mit meiner Haltung ein wenig beschäftige. Dass ich mir einfach bewusst bin, wenn ich eine Türe aufmache und einen Raum betrete, ja, wie wirke ich denn, wenn ich reingehe? Wirke ich wirklich erfreut, da reinzugehen? Oder denken es die Leute drin, um Gottes Willen, was ist das für ein Grandscherben?
Interessante Geste, die Sie gerade gemacht haben, bevor Sie sich nach vorne bewegt haben, nämlich sind zurückgegangen mit den Händen so verschränkt vorm Oberkörper. Was hat das körpersprachlich zu bedeuten?
Also,
Sie haben keinen Bock mehr?
Nein, im Gegenteil. Ja, das ist so ein Klischee, dass man sagt, Arme verschränken wäre so Verschlossenheit und so. Das ist zu wenig Information. Ich habe einfach mich jetzt bereit gemacht, von so sich selber nochmal zu spüren, wie ich halt ganz eingangs schon gesagt habe. Wir brauchen immer viel mehr Signale. Und an meiner Mimik hat man gesehen, dass ich schon in Erwartungshaltung bin. Und,
dann ja. Lassen Sie uns unterhalten über... Das war grammatikalisch muss ich diesen Satz zurückziehen, das passte nicht. Aber wir wollen sprechen über den Zeitgeist. Und zwar, hat der Zeitgeist mit Körpersprache zu tun?
Nein. Ganz klare Antwort, nein. So ein Klischee, dass jetzt, was weiß ich, jetzt haben wir alle Smartphones und die Haltung und so weiter. Vergiss es. Da wird ein paar Kaulquappen-Nummerierer sagen, jetzt wird die Körpersprache sich ändern. Freunde, die Körpersprache ist so alt. dass wegen der Erfindung des Smartphones sich nicht dramatisch was verändert.
Wobei es ja viele Behauptungen gibt, dass es dadurch, dass sich viele Leute permanent fotografieren, dass auch der Narzissmus gefördert wird. All so etwas steckt im Menschen ja auch drin. Glauben Sie, die Theorie geht auf?
Nein, die geht natürlich nicht auf, diese Theorie. Und die möchte ich erstmal mit Statistiken belegt haben. Was aber aufgeht, und das ist schon wichtig, erstmal, wir sehen uns selber öfter. Das ist grundsätzlich gar nicht so schlecht. Ja? Aber was ich habe nichts gegen Selfies, macht's bitte Selfies, aber knipst den Selfie nicht so lange, bis er endlich passt, sondern zwick ab und lass das Foto so stehen, denn das bist du. In jeder Position, das bist du. Wer aber so lang herumtut und damit Filtern drüber geht und so weiter und glaubt, er ist das selber, ist eine Negierung von sich selbst. Und das ist ganz wichtig. Die Menschen sehen uns so, wie wir sind. Und wer einen normalen Zugang dazu hat, hat ganz einen klaren Vorteil, was das Selbstbewusstsein anbelangt. Hey, ich sage jetzt nur jedem da draußen, du bist viel liebenswürdiger in deiner ganz normalen Art und Weise, als du es dir selber zugestehst.
Das ist ja schön, dass Sie das so sehen und auch so sagen, aber gucken Sie sich mal die Magazine an und die ganze Welt, und ich glaube auch, die meisten Selfies werden vermutlich schon verändert, bevor sie dann weggeschickt werden. Ja,
absolut.
Also diese Tendenz ist ja ganz klar im Menschen auch drin.
Die ist drinnen, ja, die ist natürlich drinnen, diese Tendenz, und wenn wir alte Bilder, alte Malereien anschauen, dann haben sich die Frauen ja auch in einer Idealposition und die Männer
nicht
natürlich
nur die
auch
Frauen,
in einer.
Ja.
Ja, aber wie auch nur, die Männer stehen da wie die Gockel, ja, abbilden lassen. Und heute geht es halt leichter. Natürlich ist die Tendenz drinnen, sich nach außen hin bestmöglich zu präsentieren. Und da sind wir ja gerade bei der Körpersprache. Und ich sage immer, die Körpersprache ist wie die Kleidung. Wer im Alltag eine elegante, tolle Kleidung, einen gepflegten Kleidungsstil hat, muss sich nie verkleiden. Und wer im Alltag eine gewinnende, charmante und selbstbewusste Körpersprache hat, wird immer punkten. Und da brauchst du nicht einen Selfie-Filter, sondern geh im Alltag interessiert herum. Aber weißt du, was wir machen? Wir gehen in der Früh aus der Wohnung aus und kurz bevor wir rausgehen, schauen wir beim Spion noch durch und dann sehen wir, der Nachbar verlässt auch gerade die Wohnung, denken wir uns, warten wir noch ein bisschen. Anstatt, dass man die Tür aufmacht und ihn einfach nur guten Morgen, Augenbrauen nach oben anlächeln, und das war's schon. Weil der ist der Kontakt, der uns das Leben versüßt.
Und Sie haben sich jetzt ganz intensiv mit den Mächtigsten der Welt beschäftigt, mit den Politikern. Können wir denn etwas von der Körpersprache der Politiker mitnehmen und lernen?
Es ist ganz wichtig. In jedem Kapitel steht etwas drin, was wir mitnehmen können. Wie ihr als junger Mensch kompetenter wirken kann, zeigt uns Sebastian Kurz. Wie Begeisterung auslösen kann, zeigt uns Macron mit seiner Frequenz. Oder vielleicht kennt man das, wenn man daheim immer den Geschirrspüler ausräumen muss und man sagt, naja, immer bleibt es bei mir, sage ich dir eins, schau dir die Kopfhaltung von Wladimir Putin an. Gib den Kopf ein wenig nach vorne, so dass die Stirn ganz nach vorne ist. Schau dein Gegenüber aus tiefen Augen heraus an und mach eine typische Putin-Bewegung, nämlich mit einer klaren Handbewegung. Sag, der Geschirrspüler gehört euch. Und damit merkt der andere den Druck. Und dann gibst du aber das Gleiche wie der Wladimir Putin. Du gibst in dem Moment Sympathie auf. Aber manchmal ist es wichtig, Nachdruck einfach Stärke zu vermitteln und dafür ein wenig Sympathien aufzugeben. Dafür musst du nicht mehr den Geschirrspüler ausräumen.
Aber Körpersprache kann einfach sehr viel Spaß machen. Das durften wir heute Vormittag erleben. Danke für den Besuch in SWR1 Leute, Stefan Werra.
Danke für die Einladung.
Eins gehört.